Leaders and Missions. Der Podcast für visionäre Gestalter und alle, die Wirtschaft, Gesellschaft und Innovation aktiv mitgestalten. Wir sprechen mit Menschen, die uns dadurch inspirieren, was sie auf den Weg bringen. Mit Macherinnen, Kreativen und Leadern, die durch ihre Visionen und Missionen den Wandel vorantreiben. Ich bin Carolina und heute spreche ich mit Justin Schiffmann.
Das Schöne ist, und das ist immer so eine Floskel, die hat mein Großvater, mein Vater schon hat zu mir gesagt, du bist da gut, wo du Spaß dran hast und wo eigentlich Arbeit keine Arbeit ist, sondern Arbeit Passion ist. Und das muss man finden. Da muss man aber auch ehrlich zu sich selber sein, wenn man das finden möchte. Und auch mal an der anderen Stelle hinterfragen, weil auch sowas ändert sich mal an der anderen Stelle in dem Bereich. Aber Menschen sind da gut, wo sie Feuer haben, wo sie brennen und wo sie Spaß dran haben.
SAP-Vertrieb. Für viele ein Synonym für komplexe Prozesse und lange Entscheidungswege. Justin Schiffmann sieht das vielleicht anders. Nach Jahren bei NTT Data wechselt er in eine neue Führungsrolle bei Valantic und bringt dort frischen Wind und ein scheinbar schwerfälliges Ökosystem vielleicht auch nochmal anders auf die Spur. In dieser Folge spreche ich mit ihm über die Kunst, Vertrauen aufzubauen, wie gute Vertrieblerinnen heute ticken müssen und warum es vielleicht dazu mehr Mut zur Klarheit braucht. Was passiert, wenn jemand, der SAP von innen kennt, beginnt, das gesamte Partnerökosystem zu hinterfragen? Eine Folge über Speed, Haltung und Leadership in komplexen Systemen. Hallo Justin, herzlich willkommen.
Hallo Carolina, grüß dich. Freue mich, hier zu sein.
Justin, was hat dich in deiner bisherigen Laufbahn im SAP-Umfeld am stärksten geprägt? Kannst du das sagen?
Ja, also am stärksten geprägt hat mich tatsächlich die Anfangszeit im Vertrieb, weil ich persönlich finde, dass SAP-Vertrieb, das hast du in deinem Intro schon ganz stark und gut gesagt, sehr, sehr stark vom Thema Vertrauen lebt und auch gerade mit den Menschen, mit denen man auf Kundenseite zusammenarbeiten darf und man ein sehr hohes Vertrauen einnehmen darf. Und das, was ich dann bei der NTT lernen durfte dazu, wie man mit Kunden zusammenarbeitet, wie man werthaltig mit Kunden zusammenarbeitet und auch langfristig mit denen zusammenarbeitet. Und natürlich, wie hoch kollaborativ dieses Geschäft ist.
Was treibt dich heute an, zu Valantic zu gehen, in diese doch etwas neue Rolle?
Also der Schritt zu Valantic war eigentlich so ein dreiteiliges Thema. Also zum einen hat die Valantic unheimlich tolle Menschen. Menschen, die eine Haltung haben, eine entrepreneurielle Haltung haben, die Lust haben, mit den Kunden zusammenzuarbeiten, Wert zu generieren, das vertrauensvoll zu machen und eine sehr hohe Qualität zu liefern. Das ist im Prinzip das, wofür wir als Valantic stehen. Das andere sind die Gesamtwerte des Unternehmens, die auch einen Holger von Daniels als Unternehmensgründer vor etwa 10 Jahren auch für sich aufgenommen hat, die sehr, sehr stark im Fokus stehen, die hier aber im Unternehmen jetzt nicht nur als Paperwork da sind, sondern tatsächlich gelebt werden. Das kann ich jetzt sogar schon sagen, der ersten Zeit, wo ich jetzt hier bin. Das macht halt einfach unheimlich Spaß zu sagen, man hat nicht nur so die klassischen Faktoren wie P&L, EBIT und alles, was so dazugehört. Ja, das ist wichtig für Unternehmenswachstum und auch für eine Weiterentwicklung, aber die Werte stehen eigentlich immer vor genau diesen ganzen Themen. Und sind die Capabilities, die eine Valantic hat, weil eine Valantic durch die unterschiedlichsten Unternehmen, die Teil der Valantic geworden sind in der Vergangenheit, wirklich end-to-end liefern kann. Das heißt, von der Strategieberatung ganz vorne, über von der Finanzstrategie für CFOs, Transformationsstrategie, was gerade im SAP-Bereich extrem wichtig ist, digitale Transformationen zu liefern, durchzuführen, bis zu den Core Capabilities, ob das SAP-Basis ist, ob das der ganz wichtige Teil Supply Chain ist, wo extrem starke Capabilities auch da sind, in unterschiedlichsten Branchen, mit einer wirklich guten Vision, Mission, aber auch schon umgesetzt in dem Bereich. Und dieser Dreiklang ist das, wo ich dann gesagt habe, ich finde das unheimlich spannend, sowas am Markt liefern zu können und das gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen hier auch am Markt zu vertreten. Freut mich riesig drauf.
Ja, super. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Erfolg dabei. Was ich persönlich ja immer ganz spannend finde, so bei uns alten Hasen im Vertrieb. Du hast viele Jahre im klassischen Vertrieb gearbeitet. Was würdest du sagen, funktioniert heute noch und was müssen Sales-Teams radikal neu denken?
Also was funktioniert heute noch, ist, glaube ich, immer dieses ganze Thema, natürlich braucht man auch Funktionen, die irgendwo einen Kunden hat. Gerade wenn man so im Bereich ERP-Vertrieb ist, was ich sehr, sehr lange gemacht habe, 5 Jahre Neukundenvertrieb im Bereich ERP, also bedeutet, Kunden im wirklich den Core-Prozessen abzuholen. Da müssen natürlich Funktionen da sein, die man natürlich irgendwie auch darstellen muss in dem Bereich. Was dann aber viel, viel wichtiger ist, ist, dass man mit Kunden über eine Gesamtstrategie beraten kann. Früher war es ja auch so, der ganz klassische Vertrieb ist derjenige, der Kaffee trinkt, habe ich zumindest häufig mal erlebt, derjenige, der Kaffee trinkt und der gar nicht so auf Augenhöhe mit Kolleginnen und Kollegen auf Partnern auf Kundenseite reden kann. Ich glaube, das ist das, was sich radikal ändert, dass gerade in der IT-Branche eine andere Art von Qualifikation da sein muss, mit einer Mischung aus auf der einen Seite Dynamik, weil die Welt ändert sich. Die Welt ändert sich viel, viel radikaler durch Artificial Intelligence, durch Automatisierung, Hyperautomation, durch neue Prozesse, durch andere Anforderungen, die Kundinnen und Kunden haben, wo man darauf reagieren muss. Das aber auch profund unterlegen zu können, mit den Leuten auch wirklich sprechen zu können, okay, was ist denn der Business-Mehrwert? Und eine viel höhere Drehung auf Value und den aber auch schneller hochzuziehen, also einen schnelleren Time-to-Value am Markt zu verkaufen und nicht mehr diese ganz, ganz langen SAP-Implementierungsprojekte, die dann ewig dauern, bis man irgendwann ein Go-Live kommt und dann mal der Value da ist. Mhm. Das sind so Themen, die sich da ändern. Also von daher finde ich persönlich dieses Thema Trust-Level extrem wichtig, plus Dynamik, die da sein muss in den immer wieder neuen Themen und auch Mut. Also wirklich Mut, einfach mal neue Sachen zu machen, neue Sachen zu versuchen, die aber auch dann liefern zu können, also nur das anzubieten, was man wirklich liefern kann. Ja. Das ist, glaube ich, so das Thema.
Ja. Du hast gerade was ganz Spannendes gesagt. Trust, Vertrauen. Ich habe gerade letzte Woche einen Workshop bei BSH hinter mir. Da ging es auch genau um das Thema, so was ist die Basis von Vertrieb. Und ich persönlich, ich weiß nicht, ob du das teilst, ich glaube ja, dass es tatsächlich wirkliche Beziehungsarbeit ist. Ja, also Menschen, die emotionale Intelligenz haben, sind einfach grundsätzlich, ich sag mal, ein Stück weit stärker als diejenigen, die das, sagen wir, nicht so gerne in den Kontakt gehen. Sagen wir es mal vorsichtig.
Das stimmt. Ja. Das stimmt, definitiv. Es ist ja, man muss mal ganz klar sagen, in den IT-Prozessen, wenn man da Vertrieb macht, dann ist man kein Vertriebler, der klassischen Produkt hat. Ich will jetzt nicht sagen, das eine ist besser und das andere ist schlechter. Überhaupt nicht. Sondern man geht in Core-Prozesse und auch in extrem wichtige businesskritische Prozesse eines Unternehmens. Und wenn man da auf der anderen Seite jemanden hat, dem man nicht vertraut, dass er das auch wirklich liefern kann und das, was er in der Vertriebsphase verspricht, auch wirklich liefert, das ist ja immer so ein Thema, das ist ja immer so Erwartungssache des Management, dann hast du auch einen ganz, ganz schlechten Stand. Dann machst du vielleicht einmal Geschäft, aber nicht wieder. Und Ziel ist es ja, gerade aktuell Recurring Business, langfristig mit den Kunden zusammenzuarbeiten, langfristig mit den Kunden zu wachsen. Und da ist das ein zentraler Punkt, also teile ich definitiv.
Ja. Wenn dich so ein Youngster fragt, wie baue ich denn Vertrauen auf, was antwortest du dann?
Verbindlichkeit. Klarheit, Verbindlichkeit und Fokus. Also einem Kunden, auch wenn das wehtut als Vertriebler, auch mal zum Beispiel zu sagen, können wir nicht. Weil ich persönlich bin ein Typ zu sagen, dass man muss profund seine Capabilities kennen, die man liefern kann. Wo man den Kunden auch wirklich, gerade wenn man neu in einer Kundenbeziehung ist, auch einen wirklichen Mehrwert liefern kann, aber auch klar zu benennen, was man nicht kann. Und da gehört viel, viel mehr Mut zu sagen, das können wir nicht, auch wenn es vielleicht so der erste, zweite Kontakt ist mit einem Kunden. Ich weiß es aber, also ich habe es aus meiner Erfahrung, dass meine Kundinnen und Kunden das eigentlich immer zu schätzen gewusst haben, dass das, was ich verspreche, ich auch halte, nachhaltig halte, aber auch klar sage, was wir nicht können.
Ja.
Das ist für mich immer so ein Punkt, weil Vertrauen ist wie in einer persönlichen Beziehung, auf dem, ne, was wir alles im privaten Umfeld haben, wem Vertrauen war. Ne, sind halt diejenigen, die ehrlich mit uns aktiv sind. Und Ehrlichkeit, viele sagen ja immer so, Vertrieb, okay, eigentlich ist so der Brand Vertrieb bei vielen Sachen ja auch angekratzt, ne? Ah, der will mir eh nur was verkaufen.
Ja, genau.
Nein, das ist so überhaupt nicht meins und das funktioniert aus meiner Sicht auch gerade im IT-Vertrieb nicht, weil da siehst du relativ schnell, das, was der verkauft hat oder die Person verkauft hat, funktioniert es oder funktioniert es nicht. Und nur wenn es funktioniert, baue ich eine langfristige Kundenbeziehung auf. Und nur über eine langfristige Kundenbeziehung schaffe ich Vertrauen und Partnerschaft. Und deswegen ist Ehrlichkeit wichtig. Ehrlichkeit und auch Haltung, mal Nein zu sagen.
Genau. Ja, bin ich absolut bei dir. Bei der Wahrheit bleiben, so wie es ist, sagen, wie es ist, auch wenn es vielleicht manchmal so weh tut, weil man jetzt nicht gleich Feature XYZ aus dem Hut zaubern kann. Aber, und ich würde noch was ergänzen, ist neben der Wahrheit lösungsorientiert sein. Also nicht einfach so sagen, nur sagen, weiß ich nicht, sondern lass uns doch mal gemeinsam überlegen, wie es gehen könnte. Und dann
Definitiv.
hat man ja immer die Möglichkeit, sowas auch mitzunehmen ins Produktmanagement. Man kann ein Follow-up-Meeting aufsetzen, gucken, wie man vielleicht gemeinsam etwas zusammenbaut. Und so entsteht ja auch
Ja,
Innovation, ne? Also
genau so
genau.
ist es. Genau so ist es. Also Nein zu sagen, wenn das jetzt falsch rüberkommt, also Nein zu sagen heißt nicht, dann die Lösung nicht zu liefern, in dem Ganzen. Gerade wenn man, aber dafür bedarf es dann natürlich auch schon mal eine gewisse Vertrauensbasis beim Kunden zu sagen, können wir jetzt nicht, aber wir machen Co-Development. Aber da auch wieder Ehrlichkeit. Nicht zu sagen, ja, können wir und dann Delivery oder Development is Project, weil das erzeugt Frustration, sondern zu sagen, klar, können wir aktuell nicht, aber wollen wir rein. Übrigens, das dauert so und so lange und da brauchen wir vielleicht noch das und das, so wollen wir das gemeinsam machen. Also
Genau.
das eine schließt das andere definitiv nicht aus. Also ich meine mit Nein sagen nicht zu sagen, ah, wir liefern das nicht, sondern ich meine damit Klarheit zu sagen, haben wir aktuell nicht die Capabilities, können wir gemeinsam entwickeln, in dem Bereich, wenn wir das gemeinsam machen wollen. Aber dafür brauchst du jetzt gerade am Anfang, weil die erste Fragestellung war ja, was empfehle ich neuen Menschen, die im Vertrieb sind, die jetzt in meiner Interpretation vielleicht zu den Kunden noch kein Verhältnis haben, da gerade am Anfang klar zu sein, aber natürlich das Mindset zu haben, wie kriege ich eine kreative Lösung, die funktioniert für den Kunden. Also Kreativität, na klar.
Ich würde gerne mit dir in das Thema Leadership und vor allem Sales Leadership mal reinsteigen. Ich sehe aktuell eine extreme Herausforderung, wenn ich in die Corporates reinschaue. Das ist natürlich diese technologische Seite auf der einen Seite, die wirtschaftliche, aber wir haben tatsächlich auch eine kulturelle Veränderung in den Unternehmen, weil ich weiß nicht, ob es dir bewusst ist, aber es ist zum ersten Mal seit überhaupt, weiß nicht, Angedenken, dass 4 Generationen zusammen in Unternehmen, in Corporates arbeiten. Also wir haben ja diese Cluster, Gen Z, Millennials etc., ne, kennst ja, ne? So, und es ist zum ersten Mal der Fall, dass halt 4 wirklich sehr unterschiedliche Generationstypen zusammenarbeiten. Und ich glaube, daran eine, zumindest sehe ich das mit denen ich zusammenarbeite, eine riesen Herausforderung im Leadership. Erlebst du das auch schon so, dass es da anfängt zu reiben? Oder ja, wie gehst du mit sowas zum Beispiel um, wenn du siehst, du hast da jetzt 4 Vertriebler, das Team ist nicht mehr groß und da sind wirklich so im 10-Jahres-Abstand sehr unterschiedliche Menschen?
Ja, also Herausforderungen kenne ich aus unterschiedlichsten Bereichen tatsächlich. Sowohl mit Kolleginnen und Kollegen, die sehr, sehr lange dabei sind, die aber immer noch hungrig sind und auch Veränderungen. Ich glaube, dass im IT-Vertrieb müssen wir eins lernen, du musst immer irgendwie, du musst Veränderungen mögen. Du musst neue Sachen mögen. Du musst da immer lebenslanges Lernen. Das ist immer früher so ein Buzzword gewesen. Das ist unheimlich wichtig. Und gerade in diesem Gesamtzusammenhang. Deine Frage ging ja aber eher in diese unterschiedlichsten Typen. Also das Kern von Leadership ist ja irgendwie den Menschen da abzuholen, wo er gerade ist. Und den Menschen da auch abzuholen, was er gerade braucht. Und nur weil vielen Leuten wird ja zum Beispiel nachgesagt, der Vertriebler, der geht ja nur Kaffee trinken. Und der Vertriebler, der kommt ja auch nur, wenn dann die Vertragsverhandlung da ist. Und da macht er im Prinzip nur dieses Beziehungsmanagement und arbeitet ja eigentlich gar nicht, aber sackt die Kohle ein für die Provision. Und das ist de facto ja nicht so. Da gibt es ja unheimlich viele Aufgaben, die gemacht werden müssen. Und unterschiedlichste Generationen machen diese Aufgaben unterschiedlich. Und ich persönlich bin ein Typ dafür, der sagt, nicht Input zählt, sondern Output. Und wenn ich das schaffe und ich bin so clever, und schaffe mein Sales Target mit der Hälfte an Einsatz, ist der Mensch halt unheimlich effizient. Und wenn er damit erfolgreich ist und sich das für sich gerne persönlich so will, finde ich das super cool. Und auch die alte Arbeitseinstellung, ich muss eigentlich immer für meine Kunden überall und auch im Urlaub erreichbar sein, brauche ich nicht. Ich zum Beispiel bin ein Freund davon, wenn ich Urlaub habe, habe ich Urlaub, das wissen meine Kollegen. Meine Familie ist mir extrem wichtig in dem Bereich und dann nehme ich mir auch bewusst Family Time in dem Bereich. Ich habe auch Elternzeit gemacht als Führungskraft. Ja, ich habe den Job dafür trotzdem nicht verloren. Und ich glaube, das ist so, das muss ich auch sagen, das hat mein Arbeitgeber auch sehr stark und sehr, sehr gut unterstützt, dass ich sowas machen konnte. Und ich glaube, gerade bei den unterschiedlichsten Generationen ist es eine unheimliche Wohltat, daran zu tun, die Menschen da abzuholen, wo sie sind und sich gegenseitig ergänzen zu lassen. Ich bin zum Beispiel auch ein unheimlicher Freund von Co-Leadership. Wenn man eine erfahrene Führungskraft oder einen erfahrenen Vertriebler und eine vielleicht unerfahrene Person zusammenbringt, die gegeneinander lernen kann. Ein unheimlicher Freund davon, von Juniorenprogrammen. Zu sagen, wie kriege ich es denn eigentlich hin, dass ich so einen Wissenstransfer hinkriege und die ganz klassischen Sales Skills, die ich immer brauche. Auch, ne, also Verbindlichkeiten, Kundenzusammenarbeiten, Pitching, auch mal eine andere Art von Pitching, Rhetorik, unheimlich wichtig in dem Bereich. Das aber untereinander befruchten zu lassen und lernen zu lassen in dem Bereich. Und dann hast du eigentlich einen sehr, sehr schönen Effekt, dass die Jungen von den Alten lernen und die Alten von den Jungen lernen. Es ist nicht immer nur die eine Richtung. Das ist das, was Vielfalt ausmacht in dem Bereich irgendwo, ne? Genauso wie männlich-weiblich divers. Vielfalt im Vertrieb ist unheimlich wichtig, weil Vielfalt hat man auf der Kundenseite. Ja. Und wichtig ist, dass man Vertrieb und Kunde, dass das ein Match hat in dem Bereich. Und der wirkliche Spirit in einer Vertriebsorganisation kommt, wenn man eigentlich mega viel Spaß hat, zusammenzuarbeiten. Und da, das geht halt über genau so eine breite Mischung, die man da hat in dem ganzen Bereich. Und das ist so, dass es jetzt tatsächlich vier Generationen sind, ist, habe ich ehrlich gesagt noch nie drüber nachgedacht. Aber ja, wenn ich jetzt so länger drüber nachdenke, ist das schon so. Schon spannend. Merkt man jetzt auch in Recruiting-Prozessen natürlich in dem ganzen Bereich. Und aber das, also ich glaube, das Gesamtziel kriegst du nur hin, wenn du alt und neu mischst, immer neue Ideen reinbringst und immer, deswegen sage ich lebenslanges Lernen, alle das Mindset haben. Das eine ist nicht besser als das andere. Und wir müssen das gemeinschaftlich in eine Vision, in eine gesamtheitliche Strategie entwickeln und dann gemeinsam erfolgreich sein. Weil das ist ein Punkt. Im Vertrieb musst du Lust haben und durch Bock haben, erfolgreich und ja, ich sag mal, erfolgreich zu sein, ne, in dem ganzen Bereich. Das ist für mich eine Grundvoraussetzung. Alles andere, Produkt, Features und so weiter, kannst du lernen. Wenn du eine gute Intelligenz hast, gar kein Problem. Du musst eine Grundhaltung haben, dass du gerne mit Menschen arbeitest, dass du Lust hast, neue Sachen zu machen, dass du dynamisch bist, gerne beim Kunden bist. Reisen gehört auch dazu, ne, im Vertrieb. Beim Kunden vor Ort zu sein, weil dadurch entsteht, durch Persönlichkeit entsteht Vertrauen. Und das ist, glaube ich, keine Frage der Generation. Wenn man das aber noch hinbekommt, diese Generation, die Stärken dieser Generation zusammenzubringen, ich sage jetzt viel auch so von meinen wichtigen Punkten. Ich bin ein Freund, der sagt immer Stärken, Stärken. Schwächen interessieren mich bei Menschen eher weniger.
Ja.
Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin ein Freund, wenn jemand schlecht im Pipeline-Management ist, dann ist das im Vertrieb nicht optimal. Da sollte man schon einen Fokus drauf legen, weil das ist auch irgendwo Sichtbarkeit. Ne? Also das sind so Grundhandwerkszeug. Ja. Aber den werde ich niemals dazu entwickeln, dass er der beste Pipeline-Pfleger ist. Wenn er stark beim Kunden ist, dann muss ich halt gucken, wie cover ich sowas und wie sorge ich dafür, dass er in dem Bereich noch viel, viel stärker wird. Und das kriege ich natürlich auch durch eine Synergie hin, unterschiedliche Menschen zusammenzubringen. Es ist ja nicht nur Generationen, es ist ja auch einfach unterschiedliche Art von Menschen, die auf unterschiedliche Sachen Interessen haben.
Ja.
Das finde ich extrem wichtig. Nicht nur das Generationsthema, sondern Diversität auch und Interessenlagen, das zusammenzubringen.
Ja. Ich habe mich persönlich innerhalb der letzten Jahre sehr extrem mit KI auseinandergesetzt, mit AI und wie man genau dieses Thema, was du da gerade beschrieben hast, besser aufgreifen kann. Und einer der ersten Agenten, die ich überhaupt entwickelt habe, das war im Prinzip eine Weiterentwicklung eines Diktiergeräts, wenn du so willst. Und es war nicht eine KI, die einfach mithört in einem Meeting oder so, ja, weil das ist ja verhältnismäßig einfach, sondern das war im Prinzip ein Agentensystem, das man nebenher laufen lassen kann auf dem Handy und das dann automatisch das Gesprochene halt einsammelt und clustert und hinten wieder in die Wissensdatenbank einpflegt. Warum? Weil im Prinzip alles, was man lernt, so im Gespräch miteinander, kann das Gesamtsystem lernen und es können dann hinterher alle im Team draus lernen. Also du kannst dann halt fragen in so ein und das greift dann halt noch auf andere Dokumentationssysteme zu. Ich habe das angefangen, so als mein eigenes erweitertes Gehirn zu bauen und habe dann angefangen, halt mit zwei weiteren Menschen an einem gemeinsamen Buch damit zu arbeiten. Das ist eine ähnliche Vorgehensweise und dann eine einheitliche Stimme draus zu entwickeln. Aber es funktioniert super in der Entwicklung, also bei uns in der Produktentwicklung tatsächlich. Also wir arbeiten mit zwei Vertrieblern, einem Product Lead zusammen an Features, an Use Cases, alles, was wir mitnehmen. Und wir sprechen das da einfach rein und die KI strukturiert das für uns. Und es geht dann gleich als Requirement Specifications raus in die Produktentwicklung zum Beispiel. Ja? Und manchmal hat man ja so, dass man sitzt zusammen und man quatscht über so einen Termin und dann redet man eigentlich über einen neuen Use Case, aber der verpufft dann so nix, weil halt kein Mensch das macht. Und wir lassen inzwischen halt quasi ein intelligentes Diktiergerät mitlaufen, damit halt alle davon profitieren können. Und die Youngsters können halt da reinfragen, sagen, sag mal, gibt's irgendeine Idee zu dem und dem Thema? Und dann kann die KI so ein paar Vorschläge machen. Und darin sehe ich tatsächlich eine Riesenchance im Vertrieb, weil du weißt es, wir mögen alle nicht so gerne Dokumentation.
Mag sein.
Na, wir reden ja lieber mit Menschen, als was einzutippen. Ja. Ja? Und du weißt ja auch, Dokumentation ist ja in unterschiedlichen Levels. Also CRM-System ist das eine und Forecasting zu machen und die richtigen KPIs zu haben, da kann man sowas mitlaufen lassen. Oder einfach so schnelle Wrap-Ups machen. Und dann geht es ja darum, was mache ich dann als Follow-up? Schnell eine E-Mail in Brand Voice, in meiner eigenen Sprache formulieren, auf einem bestimmten Thema, um möglichst schnell zu sein, aber dass das dann auch alles hinterher dokumentiert ist irgendwo. Dass es wieder abrufbar ist und nicht einfach nur in einem System hängt, sondern dass jemand anders sich das dann wieder rückwärts rausziehen kann und am besten eben nur über eine Oberfläche. Und ich finde das...
Weißt du, was das Schöne ist, Carolina? Genau, was du machst, ist der beste Vertrieb, weil du brennst dafür. Du findest das geil. Ich finde es ehrlich gesagt auch geil. Also sollten wir uns mal im Nachgang mal darüber unterhalten. Das macht's aus, Menschen anzuzünden. Mich hast du gekriegt.
Ja, sehr gut. Ja, ganz ehrlich, das Beste, was du tun kannst, deinen eigenen Use Case lösen. Also deinen eigenen Plan. Ja?
So ist es.
Also, ja, und dann fängst du an, dafür zu brennen. Und ich habe wirklich auch jahrelang Softwarevertrieb gemacht. Also ich liebe Intelligenz grundsätzlich und mit Software und Workflows kann man viel lösen. Aber ich finde, da wo wir jetzt sind, auf dem Level of AI und völlig dahingestellt, dass das auch äußerst kritisch zu betrachten ist. Aber wenn du eine sichere Umgebung schaffst, so eine RAG-Umgebung schaffst irgendwie und sagst, du begrenzt das und du haust da nicht einfach Firmeninternas rein, die dann irgendwann im Internet landen, ja, und machst da vernünftige Rollen und User-Konzepte und kennst ja alles, ne? Da kann man das wirklich richtig kraftvoll nutzen. Und dann brauchst du nur gute Menschen und dann brauchst du auch nur ein paar. Da brauchst du nicht so riesen Einheiten, die du versuchst, irgendwo hin zu treiben. Das geht eh nicht, weißt du selber.
Ja. Das Schöne bei Valantik ist, da haben wir viele gute Menschen, die natürlich sowas nutzen könnten, ne?
Also, Wie viel sind's denn? Wie viel hast du denn im Team?
Also in Summe sind wir bei Valantik über 4.000.
Wow.
In unterschiedlichen Bereichen. Und das Sales, ja gut, wer macht Sales? Alle machen immer Sales. Ne? Das ist ja das Schöne daran in dem Bereich. Und die SAP-Einheit hat etwas über 1.000 Leute.
Ja, also schon ein kleiner Tanker.
Ja, aber das Schöne daran ist, niemals die Agilität verloren. Weil auch diese über 1.000 Leute sind so dynamisch organisiert, dass wir schnell gerade die neuen Themen adaptieren können. Das ist halt das, was ich auch schon gemerkt habe, gerade rund um KI. Ja. In dem Bereich aber auch Low-Code, No-Code-Entwicklung, also auch Non-SAP-Themen, die irgendwo da mit reinfliegen. Oder das beste Beispiel ist eigentlich Business Data Cloud im SAP. Also jetzt für die SAP-Kenner hier in dem Bereich, da geht es ja gerade ganz, ganz stark darum, wie kann ich auch Artificial Intelligence, also einfach Business Suite Core ERP, wie kann ich dann über Business Data Cloud Datenstrukturen, also Daten auch so zu strukturieren, dass ich wirklich trustable Data habe, in dem Bereich und darauf dann KI zu setzen über Artificial Intelligence, aber AI-Szenarien, aber dann auf die richtigen Daten, das hast du gerade auch gesagt, das Carolina, in dem Bereich, da gibt es jetzt das Produkt Business Data Cloud.
Cool.
Novalantic war der erste Partner und einer der schnellsten Partner, die da reingegangen sind, Use Case entwickelt haben dafür auch. Wir sind jetzt auch schon mit Kunden aktiv, gerade in diesem ganzen Thema. Das ist relativ neu von der SAP. Ja. Und wir haben sogar eine eigene Databricks, weil die arbeiten mit Databricks. Der SAP hat eine Partnerschaft mit Databricks, eine eigene Databricks Practice. Und das ging so schnell, dass ich immer gedacht habe, cool, diese Agilität ist halt da für die neuen Themen. Das ist ja auch brauchen, um erfolgreich im Markt zu sein. Das heißt, wir haben aktuell eine profunde Größe, dass wir in Europa wahrgenommen werden, auch von unseren Kundinnen und Kunden gut wahrgenommen werden. Aber die Agilität, die neuen Themen, das ist ja das, was du brauchst, gerade bei diesen, bei dieser sich schnell ändernden IT-Welt, die zu entwickeln.
Ja.
Und das ist, also diese Mischung ist halt unheimlich beeindruckend.
Ich meine, wir beide wissen ziemlich genau, wie lange so Softwareentwicklungsprozesse dauern, aber vielleicht kannst du es mal im Vergleich zur herkömmlicher oder sagen wir mal normalen Level irgendwie vergleichen. Seid ihr ein-, zwei-, dreimal schneller? Also was bedeutet das konkret im Vergleich von zu?
Ich glaube, es ist relativ schwierig. Also Softwareentwicklung, wenn ich jetzt mal nur auf den SAP-Fokus gucke, dann ist ja die Softwareentwicklung nicht beim Hersteller.
Ja.
Und es gibt die ein oder anderen Themen, wo es ein Code-Development gibt, wo wie zum Beispiel das Valantic auch mit der SAP gemeinsam entwickeln, aber letztendlich nicht die Produktentwicklung an sich beim Hersteller. Und im SAP-Partnergeschäft, Partner-Ökogeschäft geht es dann primär darum zu sagen, wie schaffe ich es, die Lösung, die eine SAP auf den Markt bringt, erstmal so zu validieren, ob sie usable für den Kunden sind. Auf der einen Seite, ist ja immer bei neuen Produkten. Und für wen sind sie usable? Und wie kriege ich dann auch einen Mehrwert für den Kunden?
Ja.
Und das halt beim Kunden auch zu platzieren. Ja. Und deswegen ist so dieses Thema Softwareentwicklung an sich, das haben wir als Valantic in Summe auch. Also wir haben eine eigene Low-Code-No-Code-Einheit, wo es natürlich viel, viel schneller geht. Bin ich jetzt aber ehrlich gesprochen nicht der Experte drin. Da haben wir andere Experten, die dir das im Detail beantworten können. Ich persönlich finde die Geschwindigkeit wichtig. Wie schnell kriegst du die Themen von SAP als größten Partner adaptiert für Mehrwert für den Kunden und angereichert auch noch über deine eigenen Capabilities, die du als Mehrwert bringen kannst als Valantic für den Kunden in dem Bereich und das schnell zum Kunden. Das heißt, so ein Kunde, der einen Rise with SAP Angebot macht, das klassische Core ERP in der Cloud oder Grow with SAP, wie schaffe ich es eigentlich, den jetzt, weil die zahlen, die Kunden, muss man fairerweise sagen, die zahlen eine Menge Geld für.
Ja.
Für Cloud-Lösungen, die alle in Use bekommen sollen, weil ich möchte maximalen Mehrwert bekommen. Und da kommt es drauf an, die neuen Lösungen, die in SAP da reinwandelt, auch schnell zum Kunden zu bringen und schnell in Time to Value zu bringen. Das ist ein bisschen was anderes als jetzt so klassisches Product Development im Bereich KI. Wie gesagt, da sind andere Kollegen eher so die Experten und Kolleginnen, die Experten. Und ich habe eben gerade gesagt, man muss ehrlich sein. Da bin ich nicht im Thema.
Ja, das ist doch total super, genau. Worüber ich eigentlich im Kern sprechen will, ist Customer Value. Und Customer Value ist im Prinzip immer ein Mehrwert, tatsächlich konkret in Zeit, Geld oder Stresseinheiten. Wirklich ganz konkrete Zahlen.
Stresseinheiten konkret finde ich gut.
Ach, ich kann dir so ein paar Stresseinheiten erzählen, irgendwie, wo ich sage, das ist ein Riesen-Value, dass ich hier was eingeführt habe bei uns.
Ja.
Und von ganz kleinen Dingen wirklich einen riesen Stressknoten gelöst, ja.
Ja. Ja. Ah, schön.
Genau.
Ja, also Value ist zentral, ne? Weil wo investieren Kunden? Und wo investiert man selber auch? Und das ist das, was du gerade selbst schön gesagt hast und jetzt als Stresseinheiten bezeichnet hast, da wo eigentlich der höchste Effizienzgewinn irgendwo sein kann. Oder wo du wirklich ein echtes Problem für den Kunden.
Ja.
Und das möglichst schnell. Und dann, wenn du so ein Produkt hast oder das gemeinsam entwickelst, dann bist du auch sehr, sehr schnell im Markt und das spricht sich dann auch rum, wenn du es dann wirklich gut entwickelt hast, beziehungsweise da auch gut das Problem gelöst hast. Ne? Und dazu gehört aber eine Kunst im Vertrieb. Und das ist ganz, ganz schwer zuhören, nicht selber reden. Und wirklich verstehen. Deswegen sage ich, man muss auch einen profunden Schatz an Prozesswissen und an dem Wissen haben, worüber eigentlich der andere gegenüber redet, um das in richtige Kontextuierung zu bringen. Dann aber zuzuhören und das richtig zu adaptieren und dann das Lösungsportfolio darauf zu mappen. Aber das geht nur damit, wenn ich wirklich zuhöre, wo wirklich das Problem vom Kunden ist und das auch so abstrahieren kann. Und nicht im Prinzip schon sage, ich gehe jetzt zum Kunden, ich weiß schon ganz genau die Lösung, ich habe hier genau das Produkt, und damit gehe ich jetzt rein, dann löse ich vielleicht nicht das Problem und reduziere nicht die Stresseinheiten, die der Kunde hat.
Weißt du, wie ich das nenne, was du gerade beschrieben hast?
Nein.
Das nenne ich mal Sprechdurchfall.
Sprechdurchfall.
Ja, wenn du einfach redest und redest und redest und nicht zuhörst, was eigentlich auf der anderen Seite passiert, irgendwie das.
Ja, stimmt, sehr gut.
Ja. Dann, also es geht ja voll aneinander vorbei.
Ja, das stimmt. Ist in einem Podcast immer schwierig, wenig zu reden, aber.
Sehr gut. Ach, Justin, super. Ich sehe schon, wir sind da auf der gleichen Wellenlänge. Finde ich sehr schön. Vielleicht zum Abschluss eine Frage, die ich jedem Leader stelle. Gibt es so irgendein Ritual oder irgendein Thema, was dich massiv positiv in deinem Arbeitsalltag beeinflusst hat? Irgendwas, was du mitgeben kannst? Ein Learning?
Ja. Mach das, worauf du Spaß hast. Weil das Schöne ist, und das ist immer so eine Floskel, die hat mein Großvater, mein Vater schon mal zu mir gesagt, du bist da gut, wo du Spaß dran hast und wo eigentlich Arbeit keine Arbeit ist, sondern Arbeit Passion ist. Und das muss man finden. Da muss man aber auch ehrlich zu sich selber sein, wenn man das finden möchte. Und auch mal an der anderen Stelle hinterfragen, weil auch sowas ändert sich mal an der anderen Stelle in dem Bereich. Aber Menschen sind da gut, wo sie Feuer haben, wo sie brennen, wo sie Spaß dran haben. Und das ist das, was es mir gezeigt hat auch. Das ist auch der Grund, warum ich eigentlich schon seit Anfang an Vertrieb mache. Mein Vater war selbstständig, hatte ein Lampengeschäft und da war ich als kleiner Junge schon am Verkaufstresen. Und das ist das, was mir Spaß macht. Ich liebe es, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Ich liebe es, Menschen zu begeistern, ehrlich zu begeistern und langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen und viel Spaß zu haben bei der Arbeit. Und das ist etwas, was ich den Menschen mitgeben möchte, unabhängig jetzt eigentlich vom Vertrieb, sondern in Summe, weil dann ist Arbeit keine Arbeit und dann ist es auch egal, ob du 10, 20, 30 oder 40 Stunden arbeitest, eigentlich arbeitest du gar nicht, sondern du gehst dein Hobby nach. Ja. Und das auch durchzumischen, ne? Also man muss jetzt nicht nur 100% Job machen, sondern wirklich Spaß am Vertrieb hast. Wir haben eine sehr, sehr hohe Flexibilität im Vertrieb. Dann kann man auch mal, wenn man die Tage erfüllt hat, logischerweise, ne, und jetzt nur noch über Überperformance spricht, dann kann man natürlich auch mal sagen, dass ich jetzt mal überlege, wie viel Prozent Überperformance mache ich.
Genau.
Aber das ist, wie gesagt, auch wichtig. Eine gesunde Mischung. Also,
ja.
Und das geht immer nur mit Spaß.
Ja. Weißt du, was ich ganz doll fühle, auch wenn wir uns jetzt nicht gerade direkt gegenüber sitzen? Du hast so eine Tiefengelassenheit und lässt dich nicht stressen. Das ist, ich glaube, das ist gut. Und du hast gerade total viel Spaß. Das sieht man dir an.
Ja. Ja. Das habe ich auch wirklich. Also es macht wirklich viel Spaß. Und das ist ganz, ganz viel, weil es an den Menschen liegt. Die Menschen sind einfach klasse, mit denen ich zusammenarbeiten darf.
Ja. Justin, ich danke dir für diese Einblicke in deinen Alltag bei Valantik.
Danke.
Ja, wir werden euch das verlinken in den Shownotes, wenn ihr Justin vielleicht die eine oder andere Frage stellen wollt oder im SAP-Ökosystem unterwegs seid. Justin ist euer Mann und wenn nicht er, mit Sicherheit jemand aus seinem Team.
Genau. Und wenn ihr Lust habt, Vertrieb zu machen bei uns, meldet euch.
Genau. Bis dann. Danke dir.
Danke dir. Danke für den Austausch.
Das war wieder eine Folge von Leaders and Missions. Ich freue mich wirklich sehr, dass du eingeschaltet hast und hoffe, es hat dir gefallen. Lass uns gerne eine Bewertung da und teile diese Folge auf Social Media oder in deinem Netzwerk. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Leaders and Missions.